Ich finde es genial, dass wir in unserer Gemeinde Menschen haben, die haben so eine Begabung zu musizieren, zu singen und beschenken uns mit diesen Gaben. Es ist gewaltig. Und ich möchte an dieser Stelle auch mal denen Danke sagen, die eine technische Begabung haben und sie für uns einsetzen, nämlich das Technikteam. Die kommen meistens, sind die im Hintergrund und es ist meistens gut, wenn man nichts merkt, dann heißt es, dass alles funktioniert. Und bei uns ist es nämlich so, dass man praktisch nie was merkt. Und wollen wir Ihnen mal einen Applaus geben, einfach ein Dankeschön für euren super Dienst, wirklich. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich möchte auch Alex gratulieren zur Wahl. Mega. Und ich möchte uns als Gemeinde gratulieren. Wir wären ja dumm gewesen, wenn wir das nicht gemacht hätten. Das ist eine Riesenchance für uns. Und ich freue mich sehr, Alex, dass du dich für diesen 20% in die Gemeinde investierst. Und darüber hinaus, ja, das wissen wir hoffentlich, dass ja er und Mirta zusammen auch ehrenamtlich auch noch die New Mötteli leiten. Also das ist wirklich genial, dass ihr da seid und so ein Herz für die Gemeinde, für die Jungen auch habt. Und das ist so wichtig. Denn die meisten Älteren, die ja hier sind, die sind ja schon im Glauben eingespurt. Die sind schon gerettet. Aber die Jungen, die sind noch im Fluss und da ist noch nicht alles so fix. Und darum ist es vielleicht die wichtigste Gruppe mit den Kindern zusammen, die wir überhaupt betreuen können. Und da bin ich so froh, dass wir hier das stärken können. Ihr Lieben, ich möchte noch kurz beten zum Start der Predigt. Herr Jesus Christus, danke, dass du da bist. Und danke, dass du jedes von uns kennst und liebst. Red du bitte jetzt zu uns. Amen. Ja, heute geht es um eine ganz bekannte Geschichte aus der Bibel. Jesus und die Ehebrecherin. Das ist eine Geschichte, da wollte ich schon lange mal drüber predigen. Ich dachte, hey, das ist so eine spannende Geschichte und so spannende Wendungen hat das da drin. Und heute ist es soweit. Die Hauptakteure sind natürlich Jesus und diese Frau, aber auch eine Gruppe von Pharisäern und Schriftgelehrten. Und ich lese uns mal den Predigttext vor, Johannes 8, Vers 1 bis 11. Jesus aber ging zum Ölberg. Doch schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Als dann das ganze Volk zu ihm kam, setzte er sich und begann, sie zu unterweisen. Da führten die Gesetzeslehrer und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Rabbi, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Im Gesetz schreibt Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du nun dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Doch sie ließen nicht locker mit ihren Fragen. Schließlich richtete er sich auf und sagte: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, zog sich einer nach dem anderen zurück, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Er richtete sich wieder auf und sagte: Frau, wo sind Sie hin? Hat keiner dich verurteilt? Keiner, Herr, erwiderte sie. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen. Sündige aber nicht mehr. Zweiter Text. Es war also früh am Morgen. Jesus ist im Tempel. Er sitzt am Boden und lehrt. Das taten die Lehrer damals, man saß. Und obwohl es früh am Morgen war, scheinbar war Jesus ein Frühaufsteher, kamen die Menschen in Scharen. Die kamen dorthin und hörten Jesus zu. Und wisst ihr, die haben uns sich nicht um 10 Uhr getroffen, wie wir. Das war früh am Morgen. Ui, gut, das war auch Jesus, oder? Der ist sehr anziehend. Und so trafen sie sich. Und wie Jesus lehrte und die Menschen ihm an den Lippen hingen, kam plötzlich eine Gruppe von Pharisäern und Schriftgelehrten hinzu. Und ihr Lebensauftrag war ja ganz grundsätzlich, sie wachten darüber, dass das Gesetz Moses, das ist das Gesetz Gottes und die jüdische Ordnung, dass die im Lande eingehalten wurde. Das war ihr Lebensauftrag. Auch wenn sie selber das nicht immer ganz so genau nahmen und so ein bisschen dem äußeren Schein nach das hielten. und wie es den Menschen mit diesen Gesetzen überhaupt ging, auch menschengemachten zusätzlichen Gesetzen, das war ihnen eigentlich egal. Jesus hatte sie auch mal als getünchte Wand bezeichnet. Ich finde das noch einen coolen Ausdruck. Getüncht ist, wenn die Wand dreckig ist, streicht man weiß drüber und ist sie wieder sauber. Das haben die Pharisäer gemacht. So, nach außen hin waren sie wunderbar sauber, aber Jesus hat gesagt, es ist eine getünchte Wand. Unten drunter ist alles dreckig. Und darum war er nicht gerade so beliebt bei den Juden, können wir uns vorstellen. Ja, sogar, sie wollten ihn eigentlich umbringen. Und darum ging es letztlich auch in dieser Geschichte. Das war eigentlich das Ziel. Und so schleppten sie diese Frau zu Jesus und sagten, Rabbi, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Im Gesetz schreibt Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du nun dazu? Nun, die Anklage lautet auf Ehebruch und wir haben keinen Anlass zu glauben, dass die Anklage nicht richtig ist. Also wir müssen davon ausgehen, dass es wirklich so ist, dass diese Frau wirklich die Ehe gebrochen hat und dass sie ertappt worden ist bei dieser Sünde. Aber eigentlich fehlt hier doch noch jemand, nicht? Wer fehlt noch? Könnt ihr reinrufen? Genau, das ist jetzt speziell. Hä? Wo war denn der Mann? Ganz interessant, der fehlt irgendwie. Zum Ehebruch brauchst du meistens zwei. Warum haben die Schriftgelehrten nur die Frau angeschleppt? Und dabei sehen wir auch, den Schriftgelehrten ging es gar nicht um Gerechtigkeit. Denen ging es auch nicht um die Frau, sondern denen ging es darum, Jesus zu ködern und ihn zu fangen, ihm eine Falle zu stellen, ihn reinzulegen. Sie wollten den dicken Fisch fangen. Und nun stand also diese Gruppe von Pharisäern um Jesus herum, der am Boden saß, und rundherum ganz viele Menschen. Und ich stelle mir vor, dass alle vergessen haben zu atmen. Jetzt wollten alle genau hören, was kommt jetzt. Die wollten kein Wort verpassen und waren total angespannt. Und mittendrin die Ehebrecherin. Im Gesetz schreibt Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Rabbi, was sagst du dazu? Ich glaube, in diesem Moment hätte man wohl eine Nadel gehört, wenn sie zu Boden gefallen wäre. Die Lage war ziemlich brisant. Denn in einem hatten die Schriftgelehrten recht. Das Gesetz des Mose hat es wirklich vorgeschrieben, dass diese Frau tatsächlich hätte gesteinigt werden müssen. Und wir sind ja heute in einer ganz anderen Gesellschaft, auch von unserem Empfinden her. Damals gab es wahrscheinlich nicht so viel Mitleid mit dieser Frau. Also wahrscheinlich schon auch, aber nicht so viel. Und denn sie hat ihrer Familie Schande gemacht, sie hat der Familie ihres Mannes Schande gemacht, sie hat auch dem auserwählten Volk Gottes Schande gemacht. Und so dachte man wahrscheinlich, ja, selber schuld. Und auch heute gibt es Menschen, mit denen haben wir wenig bis kein Mitleid. Denken wir an einen notorischen Raser, der irgendwann mal einen Unfall baut und sein Auto zu Schrott fährt. Habt ihr damit Mitleid? Oder vielleicht eine sehr wohlhabende Person, die, obwohl sie viel Geld hat, noch eine Versicherung betrügt und dann erwischt wird und eine Buße zahlen muss. Haben wir Mitleid? Also ich muss ehrlich sagen, mir fällt es ein bisschen schwer, hier Mitleid zu empfinden. Aber wie gehen wir mit Menschen um, die gesündigt haben? Vielleicht eine junge Frau, die kommt auf Abwege und wird ungewollt als Teenie schwanger. Oder ein Mann ist im Ausgang und eigentlich normalerweise hat er sich im Griff, aber trinkt zu viel und auf dem Nachhauseweg macht er einen Unfall. Und was ist mit denen? Das ist natürlich schon, das ist keine Bagatelle, das ist auch schlimm. Aber die Frage ist jetzt, habe ich jetzt Grund, solche Menschen zu verachten? Schließlich habe ich das ja noch nie gemacht. Oder ist es okay, wenn ich schlecht über sie rede und sie auch anklage? Ich bin überzeugt, dass solche Menschen, die wissen ganz genau, dass sie einen riesen Mist gebaut haben. Und da müssen wir ja nicht noch eins obendrauf geben. Oder wie reagieren wir, wenn wir aus der Nachbarswohnung Geschrei hören? Vielleicht ein Ehestreit oder ein Elternteil, der ausflippt wegen einem Kind. Da schütteln wir verständnislos den Kopf und denken, ja, wir haben es halt besser im Griff, die halt weniger. Also ich hoffe nicht, sondern was ich ganz toll finde, wenn wir gerade in dem Moment auch beten würden für diese Menschen. Ja. In etwas sind wir alle gleich, alle Menschen, ob wir es im Griff haben oder nicht, ob wir souverän unterwegs sind oder weniger, ob wir einfach Kinder haben, manchmal denkt man, ja, ich mache die Erziehung gut, dabei sind einfach die Kinder einfach, ob ich groß bin oder klein oder dick oder dünn, alle haben wir etwas gemeinsam. Nämlich steht in Prediger 7, Vers 20, denn kein Mensch auf der Erde ist so gerecht, dass er nur Gutes tut und sich niemals schuldig macht. Kein Mensch, keiner, ist so gerecht, dass er niemals eine Schuld auf sich lädt. Es gab nur eine einzige Person, auf die es zutrifft, und das ist Jesus Christus. Und darum können wir ja vor Gott nicht bestehen. Das ist unser Problem, weil Gott heilig ist und kein Mensch ist heilig. Und das passt nicht zusammen. Heilig und nicht heilig geht wie nicht zusammen. Da muss das Unheilige, muss unweigerlich vergehen vor dieser Heiligkeit. Und darum ist die Hilfe in Jesus gekommen, indem er sein Leben gelassen hat für uns, auferstanden ist und uns Vergebung unserer Schuld anbietet. Und wenn wir diese Vergebung annehmen, wenn wir Jesus als Herrn akzeptieren, dann können wir vor Gott bestehen. Dann macht er uns sogar zu seinen Kindern. Nicht nur so mit Ach und Krach können wir bestehen, sondern dann sind wir seine Kinder, die ohne Probleme, die gerne, die jederzeit zu ihm kommen können, ohne Angst müssen, zu haben zu müssen. Es ist wunderbar. Ja, und jetzt, wenn wir Kinder Gottes sind, jetzt können wir wieder auf die anderen herabschauen, auf die anderen Sünder. Nein, natürlich nicht. Hoffentlich. Im Gegenteil. Denn wir wissen ja hoffentlich immer noch, wo wir mal waren, wo wir herkommen und was Gnade bedeutet. Ohne Gnade wären wir verloren. Die gerechteste Person, die man sich vorstellen kann, wäre ohne Gnade von Jesus verloren, eben wie auch die Frau und die Pharisäer in der Geschichte. Nun, die Lage von Jesus ist sehr brisant, denn er kann eigentlich nur verlieren in dieser Geschichte. Wenn er sagen würde, nein, steinigt sie nicht, dann würde er gegen das Gesetz von Mose verstoßen und er wäre ein Gesetzesbrecher. Das ganze Volk rund im Tempel um ihn herum würde hören, aha, der hat gegen das Gesetz Mose gesprochen, das ist ein Gesetzesbrecher. Das würden alle hören. Und dann könnte er nicht der Messias sein, weil der Messias bricht doch nicht das Gesetz Gottes. Wenn er aber sagen würde, ja, steinigt sie, steht im Gesetz von Mose, dann würde er das römische Gesetz brechen. Denn das römische Gesetz verbot es, den Juden eigene Steinigung auszuführen. Und zudem würde er sich auch selbst widersprechen, denn Jesus hat ja in Römer 3, 17, in Johannes 3, 17 hat er gesagt, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Also sagt Jesus, ja, steinigt sie, dann bricht er das römische Gesetz und er verliert seine Glaubwürdigkeit, widerspricht sich selber. Sagt er aber, nein, steinigt sie nicht, dann bricht er das Gesetz von Mose und verliert eigentlich die Basis, dass er Messias sein kann. Also Jesus war wirklich in einem Dilemma. Also merken wir. Und ich glaube, die Pharisäer, die haben sich die Hände gerieben. Ha, jetzt, wir haben ihn. Hey, sagt er A, schlagen wir zu, sagt der B, schlagen wir zu. Ist Ficky und Mühle, oder? Beim Mühlespiel. Du kannst machen, was du willst, du hast verloren. Etwas so dachten die Pharisäer jetzt gegenüber Jesus. Er konnte nur verlieren. Und eigentlich geht es hier ja um die Frage Gnade oder Wahrheit. Und was gilt jetzt noch ein bisschen mehr? Was ist für Gott noch ein bisschen wichtiger? Sagt er steinigen, ist er auf dem Boden der Wahrheit, auf Kosten der Gnade. Sagt er nein, nicht steinigen, ist er auf dem Boden der Gnade, auf Kosten der Wahrheit. Hey, das ist ja mega, mega schwierig. Das ist die Herausforderung. Er stand mit dem Rücken zur Hand. Und eines muss man den Schriftgelehrten schon lassen. In ihrer Bosheit waren sie ziemlich genial. Also hatten sie sich enorm gut ausgedacht. Und sie meinten jetzt wirklich, wir haben ihn im Sack. Er kommt nicht mehr da raus. Jetzt haben wir gewonnen. Und was tut Jesus? Er sitzt am Boden und schreibt auf dem Boden. Also der hat Nerven, oder? Die Spannung ist zum Greifen nahe und er schreibt auf dem Boden. Alle Augen sind auf ihn gerichtet und er schreibt. Möchtet ihr wissen, was er auf dem Boden geschrieben hat? Ich auch. Ich habe keine Ahnung. Die Bibel sagt es uns nicht. Es gibt schon viele Leute, die haben sich da viele Gedanken gemacht und Ideen, was es sein könnte. Aber wir müssen sagen, die Bibel sagt uns nicht, was es ist und darum müssen wir es auch nicht wissen, auch wenn es spannend wäre. Wir können ihn ja mal im Himmel fragen. Aber jetzt müssen wir es nicht wissen, weil sonst hätte es uns die Bibel gesagt. Aber das Problem von Jesus war jetzt nicht, dass er scheinbar von den Pharisäern in die Enge getrieben wurde. Das war nicht sein Problem. Wisst ihr, was sein Problem war? Sein Problem oder besser sein Anliegen war diese Frau, die hier stand. Das war sein Anliegen. Denn sie war ein geliebtes Geschöpf Gottes. Er hatte ein großes Anliegen für sie. Sie war ihm wichtig und es tat ihm im Herzen weh zu sehen, dass sie auf diese Abwege gekommen war. Und die Frage war, wie konnte er ihr helfen? Vielleicht, indem er ihr zeigte, wie groß Gottes Gnade ist. Aber eben, ja, was war da mit der Wahrheit? Die blieb auf der Strecke. Die Schriftgelehrten, die ließen nicht locker. Und so richtete Jesus sich auf und sagte diesen einen Satz, mit dem er sie alle schachmatt setzte in einem Zug. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Mit dem sagte Jesus eigentlich, ja, ist gut, okay, wir steinigen sie. Das Gesetz von Mose ist gültig, dem muss Genüge getan werden. Die Wahrheit ist da, das stimmt. Aber wer von euch keines der Gesetze gebrochen hat, der soll das Zeug ausführen. Der soll den Anfang machen. Und damit macht er aus den Klägern, was macht er aus ihnen? Angeklagte, genau. Es ist genial, es ist absolut genial. Er dreht den Spieß um und er sagt ihnen, hey, ihr wollt die Frau anklagen und verurteilen, dann muss der anfangen, der selber nicht verurteilt werden müsste. Und er wusste ja, die haben alle, jeder Mensch hat eigentlich auch Dreck am Stecken. Und darum sagt er ihnen quasi, wer den Stein auf sie wirft, den ersten, der kommt Gott zurück auf dich selber. Und hier hat Jesus der Gnade Genüge getan. Und so hat er die Wahrheit beachtet und hat gleichzeitig auch die Gnade beachtet. Und es ist genial. Die Pharisäer kannten nur Wahrheit ohne Gnade. Aber in der Bibel heißt es über Jesus, er war voll Gnade und Wahrheit. Das heißt, er war beides voll. Und darum ist er für uns so anziehend. Diese Kombination ist gewaltig. Und das taten die Schriftgelehrten. Sie gingen weg. Einer nach dem anderen. Interessant ist damit, wisst ihr, was sie damit gesagt haben? Damit haben sie öffentlich gesagt, wir sind nicht sinnlos. Auch wir haben die Gebote gebrochen, auch wir brauchen Gnade. Das haben sie mit dem auch gesagt. Also Jesus hat einen Satz gesagt und hat sich auch mal gesagt, ich finde das gewaltig, absolut genial. Und übrigens hatten sie ja gerade vorhin das Gesetz bereits gebrochen, als sie nur die Frau gebracht hatten und nicht den Ehebrechermann dazu, weil den hätte es ja genauso treffen müssen. Zuerst heißt es, gingen die Älteren weg. Das finde ich auch noch spannend. Die Älteren gingen zuerst weg. Und offenbar waren die älteren Männer sich ihrer Schuld mehr bewusst als die Jüngeren. Und das ist vielleicht auch etwas, das man auch generell so sagen kann, Alter und Erfahrung mäßigen oft die jugendliche Selbstgerechtigkeit. Also das Leben zeigt einem immer mehr auch den Spiegel. Man ist vielleicht doch nicht ganz so gut, wie man denkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so zurückdenke, vor 20 Jahren, also mir sind heute viel mehr Unzulänglichkeiten bewusst als damals. Und gerade auch Ehe und Kinder können uns hier auch nochmals stark helfen, weil sie das, sag mal, ein sehr gutes Mittel sind zur Heiligung, also dass man Schwachstellen an sich selber erkennt und auch an sich arbeiten kann. Schließlich waren diese Ankläger alle weg und dann heißt es im Vers 10, er richtete sich wieder auf und sagte, Frau, wo sind Sie hin? Hat keiner dich verurteilt? Keiner, Herr, erwiderte sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht, du kannst gehen. Sündige aber nicht mehr. Also alle sind weg, aber die Frau blieb stehen. Noch spannend, die dachte nicht, oh, niemand schaut, ich hau's jetzt auch mal. Die blieb stehen. Die fühlte sich von Jesus nicht bedroht. Obwohl die Frau hatte nicht ein paar Äpfel aus Nachbarsgarten geklaut. Die hat die Ehe gebrochen. Und das war damals ein ganz schlimmes, also heute ist vielleicht gar nichts mehr, ich weiß nicht, ob das irgendwo vorkommt im Strafrecht, wahrscheinlich nicht, aber damals war es enorm schlimm. Und Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht. Jesus vergibt ihr. Und wisst ihr, sie braucht wirklich auch Vergebung, weil das ist keine Bagatelle. Und das ist Sünde. Und die biblische Wahrheit ist, Jesus ist bereit, jede Sünde zu vergeben. Jede Sünde. Gilt auch für uns. Sofern wir dazu stehen und sofern wir irgendwie nicht das verharmlosen oder auch anderen die Schuld in die Schuhe schieben für unser Verhalten. Ja, wegen dir oder der Stress war so groß oder die anderen hatten mich so. Wenn wir sagen, nein, ja, stimmt, ich habe. Und wenn wir dazu stehen, dann vergibt er uns. Und warum konnte denn Jesus das sagen zu dieser Frau? Weil er einen hohen Preis dafür zahlte. Der Preis für Sünde ist immer der Tod. Also da muss immer, jede Sünde muss mit dem Tod bezahlt werden. Und das war also nur möglich, weil er ein paar Monate später auch für diese Frau am Kreuz gestorben ist und bezahlt hat. Er konnte sagen, ich verurteile dich nicht, weil sie werden mich an deiner Stelle verurteilen. Das ist Gnade. Und dann kommt aber der Satz, du kannst gehen, sündige aber nicht mehr. Und das ist Wahrheit. Das ist wieder Gnade und Wahrheit. Er sagt nicht, geh und sündige so wenig wie möglich. Er sagt, sündige nicht mehr, denn als heiliger Gott kann er nicht einfach sagen, ja, so Schwamm drüber, so ein paar Zündlein ist nicht so tragisch, Schwamm drüber. Nein, er ist heilig. Und die Geschichte wird auch oft als Entschuldigung für Sünden missbraucht. Für Sünden missbraucht. Man meint, dass man dann nicht getadelt werden dürfe, weil der andere sündigt ja auch, dass man sich so gegenseitig in allem stehen lassen muss. Aber Jesus sagt am Schluss, sündige nicht mehr. Jetzt, wo du meine Gnade erfahren hast, halte meine Gebote. Sei mir gehorsam. Dem sagt man eben auch Heiligung, auf Jesus hören und sagen, ja, ich will tun, was du sagst. Jetzt, wo du meine Gnade erlebt hast, hör auf zu sündigen, denn das macht dein Leben kaputt. Dass die Wahrheit sagt, ja, das merken wir wahrscheinlich hoffentlich auch, oder haben das gemerkt, dass Sünde das Leben kaputt macht. Und darum muss unser Leben, oder Jesus sagt es ihr indirekt, muss dein Leben verändert werden. Du kannst zu Gott kommen, wie du bist. Also du musst dich nicht vorher verändern und ein bisschen anpassen und dann kannst du zu Jesus kommen. Du kannst kommen, wie du bist. Auch mit allem, was nicht gut ist. Und wenn du dann bei ihm bist, dann will er dich aber nicht lassen, wie du bist, sondern er will dich weiterbringen, er will dich verändern. Das ist auch Gnade. Titus 2, Vers 11, finde ich ganz spannend. Dort heißt es, dass Gottes Gnade uns, also Gottes Gnade heißt es, erzieht uns, dass wir die Gottlosigkeit und die weltliche Begierde, Leidenschaft abweisen wollen oder sollen. Gottes Gnade erzieht uns, dass wir das abweisen wollen. Das ist spannend, das ist auch Gnade. Es gibt also nicht nur die vergebende Gnade, es gibt auch die verändernde Gnade, die uns ein Stück weit auch erziehen will, die uns weiterbringen will. Also Jesus verharmlost Sünde nicht, wenn er sagt, ich verurteile dich am Schluss nicht. Ich verurteile dich nicht, sonst hätte er am Schluss nicht gesagt, sündige nicht mehr. Also wenn jemand zum Glauben kommt, dann taucht er in die Gnade Gottes ein und freut sich hoffentlich ganz fest. Und Jesus will aber dann nicht da stehen bleiben, sondern er will uns immer weiterführen in der Kraft. In seiner Kraft sollen wir auch ja, Dinge überwinden können, sündiges Verhalten ablegen. Und warum ist denn das so wichtig? 1. Johannes 3, 24. Wer Gottes Gebote befolgt, lebt in Gemeinschaft mit Gott und Gott lebt in ihm. Wer Gottes Gebote befolgt. Und wenn jetzt ein Christ Gottes Gebote nicht befolgt, ja, dann hat er irgendwo ein Problem mit der Gemeinschaft mit Gott. Dann ist irgendwie die Gemeinschaft angeknackst, gestört. Also ich glaube vor allem dann, wenn man nicht dagegen angeht, wenn man es einfach stehen lässt, dann ist die Gemeinschaft zu Gott beeinträchtigt. Und das ist nicht so einfach eine Kleinigkeit. Und denkt, ja, Gott liebt mich ja trotzdem. Ja, natürlich liebt dich trotzdem. Aber die Gemeinschaft ist dennoch gestört. Also ich muss sagen, das Schlimmste ist nicht, wenn wir sündigen, sondern das Schlimmste ist, wenn wir nicht umkehren, wenn wir darin verharren, wenn wir nicht Buße tun und sagen, Jesus, ich habe einen Bock geschossen, tut mir leid, ich will das nicht mehr. Wenn wir das nicht tun, das ist das Schlimmste. Also wir sollten unter keinen Umständen die Bußfertigkeit verlieren. Und wenn wir an einem Punkt sind, wo wir merken, ich muss umkehren und kann nicht, dann hol dir Hilfe. Seelsorgliche Hilfe. Also wir dürfen nicht die Gnade überbetonen und sagen, mir ist alles erlaubt. Jesus hat ja gesagt, ich verurteile dich nicht. Auf der anderen Seite ist Jesus so gnädig. Er vergibt uns alles. Wenn wir mit Herzen, von Herzen umkehren, vergibt er uns. Und wir müssen uns nichts abverdienen oder Vorbehalte haben. Es ist einfach alles weg. Und hier müssen wir aufpassen, dass wir die Gnade nicht ein Stück weit zu fest unter den Tisch stellen, dass wir lieblos werden oder unbarmherzig. Also wir sollen es machen wie Jesus. Er war so liebevoll in der Beziehung, voll Gnade miteinander, aber die Wahrheit blieb trotzdem die Wahrheit. Und ich glaube, das ist das, was diese Geschichte uns vermitteln will und was auch unsere Herausforderung ist. Beides entsprechend zu gewichten. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr Jesus, danke vielmals für die Geschichte, auch, dass du dein Herz so zeigst. Du bist voll Gnade und voll Wahrheit. Und du siehst, dass es für uns manchmal ein bisschen schwierig ist, da den Mittelweg zu sehen. Aber hey, du gibst uns dein Neues Testament, besonders auch gerade, was als Gemeinde anbelangt. Und das kann uns helfen, an den Weg immer besser kennenzulernen. Was ist voll Gnade, voll Wahrheit? Und du weißt, wo wir in vielleicht Schlagseiten haben, in welche Richtung, wo wir vielleicht auch vielleicht sogar eine Sünde einfach stehen lassen und sagen, es ist einfach so, dass bitte hilf, dass wir das nicht einfach so lassen, sondern dass wir sagen, nein, ich freue mich an der Gnade, aber ich will das nicht ausnützen. Herr, danke viel, viel mal, dass du jedes von uns kennst. Und du weißt auch, die vielleicht übersensibel sind und sich zu fest abdrücken, weil sie vielleicht etwas ja, nicht zum Griff haben oder was Mühe haben, hilf auch dort, Herr Jesus, dass wir auf deiner Liebe raus in die Freiheit leben und ohne ein Gewissen, das irgendwie uns belastet. Danke vielmals, dass du uns vorausgehst. Amen.